Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Sind Printmedien angesichts des rasanten Aufstiegs von Online-Medien wirklich vom Aussterben bedroht? Auflagenrückgang, sinkende Werbeeinnahmen, steigende Produktionskosten, ein sich veränderndes Leseverhalten der Konsumenten, das alles spricht im wahrsten Sinne des Wortes Bände. Aber Studien zeigen, dass zum Beispiel Printwerbung mehr Vertrauen genießt als Werbung in digitalen Medien. Gedruckte Inhalte wirken oft fundierter und reflektierter. Bei einer Studie des Content Marketing Forums kam heraus, dass die 30- bis 39-Jährigen besonders eifrige PrintleserInnen sind. Also der Grabstein ist noch lange nicht geschnitzt. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Eine weitere Botschaft ist, dass insbesondere Nischenprodukte und spezialisierte Magazine oft noch erfolgreich sein können. Dazu gehört auch das Magazin Page, das seit 1986 erscheint und vom Ebner Verlag herausgegeben wird. Page hat sich als herausragendes Medium in der Designbranche etabliert, ein wichtiges Informationsmedium für Gestalter in der Design-, Kommunikations- und Digitalbranche. Mit dem Motto Design, Code, Business wendet sich das Heft an die Gestalter von heute. Wobei die Page eine sehr, sehr gute Mischung bietet zwischen Print- und Digitalausgaben. Über das Heft, die Macher und das redaktionelle Konzept spricht jetzt mein Kollege Georg-Christoph Bertsch mit der Page-Chefredakteurin Anne Kaiser.
Ja, klasse, Anne. Toll, dass wir uns jetzt sprechen. Das ist schon ein paar Mal verschoben worden, aber jetzt klappt's.
Ich freue mich auch. Schön, dass das klappt heute.
Gut, wir steigen mal direkt ein. Lass uns mal zusammen eine neue Page aufschlagen. albern.
Aber ja, du bist nicht der Erste, der den Witz bringt. Ich habe den aber auch schon mal gezogen.
Genau, es gehört dazu. Es ist ja irgendwie eine Art neue Phase jetzt. Das kann man schon sagen. Die läuft jetzt schon eine Zeit lang, aber ihr seid, habt euch neu aufgestellt. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ihr eine neue Seite aufgeschlagen habt oder einen neuen Schwung auch bekommen habt. Und es ist ja eine konstante Veränderung. Es ist ja nicht eine Veränderung, so zack. Das ist also wie so eine konstante Veränderung, die in Gang gekommen ist. Und wieso findet diese Veränderung statt und wohin geht das?
Also tatsächlich findet diese Veränderung statt, seit ich bei Page bin. Ich bin nicht der Auslöser dafür. Ich bin nur zu einer sehr spannenden Zeit mit dazugekommen. Das hat begonnen unter Gabriele Günder, unserer Chefredakteurin, die das wirklich langjährig gemacht hat, die bei uns auch nochmal so einen zweiten Digitalisierungsprozess angestoßen hat. Also es ging viel darum, wie wir das Magazin in Zukunft fortführen können, wie wir uns dann aber auch online aufstellen, was das für unsere anderen Produkte bedeutet, weil wir eben auch in der Situation sind, dass wir lange, lange 12 Printhefte im Monat gemacht haben und das sich so aber nicht mehr gehalten hat. Also war von uns seitens Redaktion einfach nicht mehr machbar und wir mussten überlegen, wie wir mit diesem Wandel umgehen. Also im Prinzip machen wir gerade parallel zur Branche den Wandel mit und es stellt sich auch jetzt raus, dass wir ganz viele Formate testen müssen, um zu wissen, ob sie funktionieren. Dementsprechend wirkt das Ganze vielleicht gerade ein bisschen unstet. Meine Strategie ist aber so ein bisschen das Ganze einfach sehr, sehr offen zu kommunizieren, weil ich glaube, wenn es eins gibt, was wir in der Branche nachvollziehen können, ist, dass sich gerade viele Dinge verändern und dass man da auch nicht immer sofort weiß, was funktioniert und was nicht.
Es ist ja auch so, dass die Branche oder diese Branche wirklich sehr früh erste und zweite Digitalisierungswellen durchgemacht hat mit teilweise verheerenden Folgen eben auch für die Agenturen, für die individuellen kleinen Studios. Von daher hast du recht, also die Branche ist es gewöhnt, sich zu verändern, eben auch in der Schmerzen sich zu verändern und hat durchaus auch immer neue Wege gefunden, also sich sozusagen auch wieder neu erfunden.
Ja, ich finde, das gehört auch dazu. Also das ist für mich Teil vom Design-Job, dass wenn was nicht funktioniert, man da das Problem identifiziert und das dann anpackt. Das ist natürlich für uns nochmal so ein bisschen anders, schwieriger, als es das vielleicht für eine Agentur ist, die irgendwie komplett für sich selber verantwortlich ist und da ihre agilen Prozesse durchziehen kann. Bei uns steckt viel Verlag dahinter. Es ist viel auch Politik, die man betreiben muss, um so eine Veränderung durchzubringen fürs Magazin. Kommen wir sicher später auch nochmal drauf. Aber das bedeutet, dass bei uns alle Entscheidungen länger dauern. Also wir sind eher wie so ein Unternehmen, wo man durch ganz viele verschiedene Instanzen gehen muss, bevor man tatsächlich dann sowas durchbringt. Ich finde aber, dass das, was wir jetzt in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren gemacht haben, sehr pageig ist. Also wir haben da sehr viel rein investiert, damit es dann am Ende auch gut wird. Und ich bin bei vielen Produkten, die wir gerade machen, überzeugt, dass die in die richtige Richtung gehen. Und bei anderen müssen wir halt nochmal ran. Aber ich glaube auch, das ist ganz normal.
Das ist ja, wenn du jetzt die Page betrachtest, also wir betrachten das ja im Grunde immer von Ihnen. Also ich meine, ich kenne die Page schon immer. Wir alle kennen wahrscheinlich die Page schon immer, sind damit irgendwie aufgewachsen geradezu. Aber wenn du jetzt das Blatt, wie es heute ist, auch die digitale Form, sag ich mal, im Außerirdischen beschreiben würdest, also welche Rolle spielt denn dieser Page-Kosmos eben in der Designszene in Deutschland?
Ich würde, glaube ich, erstmal sagen, wenn man das Design verstehen will, in Deutschland vor allem, dann liest man Page. Also wenn man verstehen will, was Design leisten kann, was auch die Projekte sind, was interessante, spannende Menschen sind im Design, dann liefern wir das. Wir tun das nicht mehr nur im Print, sondern wir tun das in ganz vielen verschiedenen Formaten. Und im Bestfall haben wir auch was, was für einen Außerirdischen passt. Ich würde digital empfehlen, weil das ist zeitaktuell. Da haben wir täglich neue News. Und meistens ist es so, dass wir eher so die Raumschiffperspektive einnehmen. Also wir gucken von oben drauf. Mittlerweile versuchen wir aber mehr von innen raus zu berichten. Also wir versuchen mehr auch die Leute zu Wort kommen zu lassen, über die wir da eigentlich schreiben. Sprich, Page ist eigentlich Teil der Designbranche.
Das ist eine klare Ansage. Das ist natürlich richtig. Also Teil der Designbranche und gleichzeitig eben auch in der Lage, das von außen zu beobachten. Das ist eigentlich das Beste, was euch passieren könnte. Es gibt ja noch ein bestimmtes Momentum durch dieses Mediensterben. Das ist ja nicht so, dass dadurch der gesamte Verantwortungsraum zerfällt, sondern ihr bekommt ja im Grunde, weil ihr wirklich übrig bleibt, mehr Verantwortung. Und also ich bin jetzt Kommunikationsstratege von Beruf und ich frage mich, wenn ich irgendwie ein neues Mandat habe, wer sind denn die Konkurrenten? Und da ist die Frage, ist, glaube ich, irgendwie auch erlaubt zu sagen, also mit wem messt ihr euch denn? Sind das denn überhaupt vergleichbare Konkurrenten oder sind das ganz andere Konkurrenten?
Dadurch, dass wir gerade so viel Neuentwicklung haben, gucken wir tatsächlich sehr viel drauf, was die Konkurrenz gerade so macht. Ich sehe es aber ähnlich wie du. Also gerade im deutschsprachigen Raum gibt es so wenig vergleichbare Magazine, Fachverlage, dass ich uns weniger als Konkurrenz betrachte als Ergänzung. Also diese Verantwortung muss sich ja irgendwie auch verteilen. Und gerade das Grafikmagazin zum Beispiel ist für mich, da ist das alte Team von der Novum mit dabei. Das sind Menschen, mit denen ich mich auch gut verstehe. Wir haben jetzt seit langem das dann doch endlich mal geschafft, einen Termin anzuleiern, auf den ich mich auch freue, um uns auszutauschen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns dann nicht gegenseitig Beine stellen, sondern eher gucken, wo wir uns unterstützen können, weil wir alle dasselbe Problem haben. Die Abozahlen schwinden, es ist teurer und schwieriger, irgendwie ein Magazin zu halten. Und wir wollen das aber ja alle. Wir wollen ja, dass es diese Plattform gibt. Ich finde es auch wahnsinnig schade, dass die Form jetzt so Stück für Stück irgendwie dann verschwindet, leider. Für mich gibt es vergleichbar sonst mit dem, was wir machen, vielleicht noch die Slanted, die auch einen digitalen Blog mit dazu bringt. Aber das, was Page wirklich auszeichnet, so in der Landschaft, ist, dass wir digital täglich neue Artikel bringen und dass die auch nicht irgendwelche Pressemitteilungen sind, die da online kommen, sondern das ist alles geschrieben von Menschen jeden Tag für die Branche. Und das an sich ist schon irgendwie unser USP.
Die Page gibt es, wenn ich mich nicht täusche, seit 1986, oder? Okay. Mhm. Ich meine, das ist ja ein Menschenalter.
Ja, also Page gibt es deutlich länger als mich.
Also der eigentliche Witz ist, die gibt es letztlich im Kopf und uns allen schon immer. So als wäre die schon immer da gewesen. So. Und mal ganz blöde Zwischenfrage, wann hast du denn zum ersten Mal ein Heft in der Hand gehabt?
Ich glaube, es war 2014. Also so richtig kennengelernt habe ich Paige erst im Studium, aber ich habe in der Schule 2014 ein Praktikum machen wollen. Habe mich da in mehreren Agenturen beworben, die wollten mich natürlich nicht haben, weil direkt aus der Schule raus, so ohne irgendwie Vorerfahrung, ist immer schwierig. Ich habe das Praktikum dann ganz faul bei meiner Patentante gemacht, die selber Grafikdesignerin ist. Und bei der gab es ganz viel Paige. Ich habe die komplette Woche mit Lesen und mit Layouten verbracht. Und seitdem auch so ein bisschen hooked. Also ich habe Paige lange weitergelesen. Ich hatte zwischendurch dann auch diverse Abos. Mal das Studi-Abo, mal das reguläre, weil es dann doch nicht immer irgendwie so ging. Aber ich weiß nicht, Paige hat mich irgendwie so von Anfang an auch begleitet. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Das ist auch immer so das Erste, was ich zu hören kriege. Ah, Paige, kenne ich schon seit dem Studium.
Hm. Ja, insofern hast du eigentlich nur, kannst du wirklich nur mit der Form vergleichen. Also für den Industrial Design Bereich, wobei die noch ein bisschen älter war, die ist, glaube ich, 1957 gegründet worden. Mhm. Aber es waren letztlich beides so Medien, also in der großen Zeit, also als Print noch nicht angefochten war, waren das natürlich so die Dickschiffe, in denen die entscheidenden Artikel erschienen sind, wo die entscheidenden Leute irgendwas gesagt haben. Ja. Und das ist aber, da kommen wir gleich noch drauf, wie es jetzt bei euch heute aussieht, inhaltlich. Also das ist vorhin über die Frequenz der so im Original, also sozusagen jetzt wirklich verfassten Artikel gesprochen. Aber was ist denn, sag mal, wenn du das Magazin betrachtest, also sozusagen als Magazin gesehen? Ne? Mhm. Also was ist das, was ist die Paige als Magazin gesehen und was kommuniziert ihr über diesen magazinartigen Charakter der Paige eigentlich nach außen? Es gibt ja noch die Workshops, die Academy und so, da kommen wir nachher noch drauf.
Ja. Wir verstehen uns mittlerweile so ein bisschen über das Magazin raus eher als Plattform. Das ist ein bisschen ein blöder, trockener Begriff, der trifft es aber ganz gut, weil es eben nicht nur das Magazin gibt, das ist schon unser Herzstück, aber es gibt eben auch online, wo immer neue Artikel erscheinen. Wir haben tatsächlich auch viele verschiedene Social-Kanäle, bei denen wir jetzt mehr und mehr versuchen, die nativ zu bespielen. Das ist gar nicht so einfach in der Teamstärke, die wir gerade haben. Und wir sind letztes Jahr im Sommer, also 2024, gehackt worden. Unser Instagram-Kanal mit 27.000 Followern war weg und wir haben da echt lange irgendwie versucht, den zu retten, inklusive Rückhack-Versuch, den eine Agentur organisiert hat. Witzige Story, was dann die Page-Community doch so auf die Beine stellt. Es hat nur leider nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, wir sind da jetzt frisch gestartet. Tatsächlich sehe ich es aber auch als Chance, weil ich merke, dass von unseren, ich glaube, es sind jetzt 1.500 FollowerInnen, die Interaktion viel höher ist. Also es sind Leute, die tatsächlich Lust haben, mit uns zu kommunizieren. Und das ist das, was ich daran auch so wertvoll finde. Aber ich bin so ein bisschen abgedriftet. Paige jetzt im Moment ist für mich eigentlich so eine Ausgangsposition. Also wenn jemand eine Frage hat zum Thema Design, dann ist unser Ziel, dass wir diese Frage beantworten. Und die Form ist dabei gar nicht so wichtig. Mhm. Es kann sein, dass wir diese Frage im Magazin beantworten. Es kann sein, dass die irgendwie online beantwortet werden kann. Oder es sind dann Formate wie die Paige Academy, wo wir dann tiefer reingehen.
Wenn wir jetzt, ich habe ja auch auf Instagram momentan nur sehr wenig Beiträge, viele Follower, wenig Beiträge. Mhm. Das erklärt es natürlich, also dieser Hack. Jetzt, du hast auch vorhin gesagt, also die Ästhetik ist nicht der entscheidende Faktor, aber sie spielt natürlich eine Rolle. Ne? Das heißt, also, Design ist ein Medium. Und daher, ja. Wenn du jetzt sagst, also die Ästhetik spielt keine Rolle, das ist immer so sehr, irgendwie wirkt so sehr highbrow. Also das, eigentlich geht's ja um Design, so. Und nach welchen Kriterien entwickelt ihr oder gestaltet ihr? Ne? Setzt ihr euch da irgendwelche, keine Ahnung, Corporate Design Guidelines, die im Vordergrund stehen, oder sind es eher spontane Entwürfe auf Basis eines flexiblen Rasters? Also was ist jetzt das Verfahren, nach dem bei euch die Gestaltung zustande kommt?
Meinst du die Gestaltung für unsere eigenen Kanäle, also ja, genau. Für die eigene Page-Brand?
Ja, genau.
Langer, langer Prozess dahinter und es ist relativ schwierig, wenn man für sich selber gestaltet. Wir sind so aufgestellt, dass wir bei Page schon ewig quasi zwei Artdirektorinnen haben, die sind beide frei. Die arbeiten für jedes Magazin mit, die sind auch an allen Designprozessen beteiligt, wenn es irgendwie Brandentscheidungen zu treffen gibt. Wir hatten Anfang 24 dann das Thema, dass wir mit dem Magazin-Relaunch auch einen Marken-Relaunch machen wollten, weil wir gesagt haben, wir verändern uns gerade so grundsätzlich, dass wir das nochmal anders abbilden müssen. Da bin ich dann mit ins Spiel gekommen, weil ich ganz klassisch einen Branding-Hintergrund habe. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und bin dann da auch mit eingestiegen in die Konzeption Und was wir gemacht haben, ist im Prinzip einen Brand-Baukasten zu entwerfen. Mhm. Es war klar, dass wir dann ein flexibles System brauchen, dass wir auch eine Gestaltung brauchen, die nicht das überschattet, was wir aus der Branche zeigen, weil wir ja sehr, sehr stark davon leben, dass wir die visuellen Beiträge von unseren PartnerInnen aus der Branche eben dabei haben. Das heißt, wir haben ein Gestaltungssystem entwickelt, was sich da so ein bisschen zurücknehmen kann, ohne unterzugehen. Also wir arbeiten, wenn ihr das ganz nerdig haben wollt, wir haben selber ein Tool programmiert, mit dem wir Verläufe in einem bestimmten Muster, also in bestimmten Radien generieren können. Das heißt, jedes Medium, was wir irgendwie bespielen, hat einen eigenen Verlauf. Und wir können auch für jedes individuelle Projekt, was wir zeigen, nochmal einen Verlauf generieren, der dann zum Beispiel Farben da rauszieht, damit er nicht mit dem Bild in Kontrast tritt, aber eben trotzdem irgendwie die Page-Brand mitnimmt. Und das Ganze setzt sich dann immer aus zwei Verläufen zusammen, wenn wir ein Visual generieren. Und das sind verschiedene Perspektiven, die sich begegnen. Das war die ursprüngliche Überlegung bei der Brand.
Na gut, aber da ist ja eine unheimlich, deshalb dankbar dafür, das ist jetzt keineswegs zu nerdig gewesen, weil du hast ja gesagt, es sind zwei Perspektiven drin, sind diese gegenläufigen Verläufe, ja. Sind die selbstprogrammierten Verläufe, das ist ja natürlich ein Werk für euch, also von euch für euch,
ja.
Wo ihr was ganz Eigenes geschaffen habt, aus dem heraus eben der Charakter der Page auch eindeutig kommt. Das ist jetzt wirklich irgendwas Besonderes, aber es ist eben auch nicht so einfach zu machen gewesen und es ist selbst gemacht.
Also es ist selbst gemacht.
Ja, ich finde das unglaublich wichtig, dass du eben nicht sagst, irgendwie hier die Little irgendwie KI, mach mir einen Verlauf, sondern dass du sagst, irgendwie, du entwickelst den so, dass er eben durch diesen gegenläufigen Verlauf dann eine Story erzählt. Ich meine, das ist
ja, und es ist auch, wir haben lange nach einer Metapher gesucht, die für Page passt. Und das, was wir immer haben in allen Formaten, ist, dass wir eben versuchen, Dinge von mehreren Seiten zu beleuchten. Das ist auch so eine ganz klassische journalistische Aufgabe, aber das Ganze visuell nochmal rüberzubringen, war gar nicht so einfach. Und wir haben einige sehr starke Stimmen in der Redaktion. Und es ist ganz, ne, das ist der Klassiker, wenn du viele Stakeholder hast, dass du wirklich viele Schleifen drehen musst. Aber wir sind am Ende dann auf was gelandet, was eben lauter werden kann und leiser werden kann, je nachdem, was es gerade braucht.
Da kommt jetzt auch so ganz direkt die digitale Kompetenz, also in der sehr technischen Seite zum Ausdruck. Und du sagst, ihr habt das selbst programmiert. Ihr habt im Grunde etwas entwickelt, was von der gestalterischen Idee herkommt, aber dann im Grunde durch das eigene Coden gegangen ist.
Ja.
Und Das ist mal für mich auch ein interessanter Punkt. Also ihr habt die Kompetenz also für beide Seiten auch im Haus, dass ihr im Grunde also die Gestaltung und das Coden irgendwie auch selbst könnt.
Ja, es ist ganz spannend. Jeder in der Redaktion bringt so ein bisschen was anderes mit. Also wir hatten einige Redakteurinnen mit dabei, die klassisch aus dem Journalismus kommen und die sich die Designseite aufgearbeitet haben. Und dann gibt es immer wieder diejenigen, die aus dem Design kommen und dann eher so auf die Schreiberseite wachsen. Das war bei mir so. Also dieses Tool habe tatsächlich auch ich programmiert. Ich habe das im Studium gelernt in Ansätzen und habe mich dann da weiter reingefummelt. Es hat auch eine Weile gedauert. Aber es basiert im Prinzip rein auf CSS, HTML und JavaScript. Sprich, es ist einfach wie ein Web-Tool mit ein bisschen Creative Coding. Das geht dann über verschiedene Libraries. Also ich kann zum Beispiel kein JavaScript komplett coden, aber ich verstehe es so weit, dass ich suchen kann, was ich brauche. Und da ist ja die Coding-Community auch super offen und man findet auch viele Dinge Open Source.
Jetzt mal auf eine ganz andere Ebene springen, auf diese Frage, nämlich nach der geschäftliche Rahmen der Page. Also der Jörg Stiebner, der ehemalige Besitzer von Novum, hat das Zitat, habe ich im Online gefunden, hat beim Verkauf der Novum an die Page geschrieben: Im Jahr 2014 konnten wir noch den 90. Geburtstag feiern. In den Jahren danach haben wir jedoch trotz der engagierten Arbeit der Redaktion und vielfältiger Vertriebsarbeit von Jahr zu Jahr an Auflage verloren, sodass zuletzt keine wirtschaftlichen Möglichkeiten mehr gegeben waren, die Zeitschrift in der vorhandenen Form weiterzuführen. Das ist ja jetzt im Grunde wie die Erzählung zu unendlich vielen Medien, die kaputt gegangen sind.
Ja, die Story kennen wir gut, betrifft uns tatsächlich auch selber. Also erstmal muss ich das vielleicht kurz klarstellen. Wir haben damals Novum nicht gekauft. Also Novum konnte sich nicht halten und dann gab es von der Page das Angebot, dass die Abonnentinnen mit Page beliefert werden stattdessen. Hat da schon zu so einem kleinen Relaunch geführt, sprich so ein paar Formate, die wir jetzt in Page haben, wie das English Special zum Beispiel, die sind aus der Novum zu uns gewandert. Was wir natürlich nicht übernehmen konnten, war die komplette Zweisprachigkeit, die die Novum ja hatte. Also für die Abonnentin hat sich schon einiges verändert und ich finde, das ist, also ich habe unfassbar gerne Novum gelesen. Also ich finde es wahnsinnig traurig. Das war auch vor meiner Zeit bei Page noch, aber sehr nachvollziehbare Entwicklung gerade. Also wir stehen als Magazin gerade auch wahnsinnig unter Druck, weil die Budgets immer kleiner werden, weil wir gleichzeitig auch merken, dass in der Branche viel weniger Bereitschaft ist, für Journalismus Geld auszugeben. Mhm. Also es ist einerseits Abos, die zurückgehen oder die sich Leute auch einfach nicht mehr leisten können und wollen, so wie die wirtschaftliche Lage gerade ist. Und andererseits sind das aber auch unsere Sales-Produkte. Also Momente, wo wir sagen würden, wir holen einen Partner rein für zum Beispiel einen Page Academy Slot oder auf den Design Business Days oder es geht um ganz schnöden Anzeigenverkauf. Da gehen die Budgets gerade wahnsinnig runter und besonders Unternehmen sind viel unflexibler. Also wenn wir mit großen Unternehmen sprechen, hören wir gerade sehr oft, dass die selber ihre Budgets nicht freigegeben bekommen. Mhm. Und alle sind gerade extrem vorsichtig, wo und wie sie investieren. Also für uns ist es gerade definitiv auch nicht leicht. Und das, was sich relativ konstant eben dann hält, sind die Erlöse aus der Community. Also alles, was mit dem Abo zu tun hat, ist relativ stabil und ähnlich ist es auch mit den Design Business Days. Sprich, das ist auch das, worauf ich gerade setze, weil es wird nicht vom Himmel fallen und wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns halten können.
Ja, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, auf dieses Thema Design Business Days und die Academy, weil das ist ja nur ein Spezifikum, dass ihr diese relativ komplexen, sehr anspruchsvollen, sehr hochwertigen Formate da entwickelt habt, die also mit dem klassischen Heft überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern da irgendwas anderes machen. Also schreibt doch mal, was ihr da konkret macht. Also
so weit weg vom Heft sind die gar nicht. Es geht wieder konkret um das Fragen beantworten, sagen wir es so. Mit der Page Academy, die es ja auch echt schon richtig lange gibt, wollten wir Weiterbildungsformate schaffen, ganz schnöde. Es gibt immer den Need in der Branche, sich weiterzubilden und irgendwie neue Skills zu lernen. Was wir jetzt aber gemacht haben mit dem kleinen Relaunch, den die Academy tatsächlich dieses Jahr nochmal hatte, ist, dass eine Person fest darauf sitzt. Also die Academy ist in den letzten Jahren einmal intern in unseren Dachverlag gewandert und wurde dann da verwaltet und jetzt ist sie wieder zu uns zurückgekommen, was ich sehr begrüße. Weil diese Academy-Formate auszeichnet, dass wir die gemeinsam mit den Referentinnen entwickeln und dadurch dann wieder so ein Perspektivenzusammenstoß entsteht. Du hast einerseits die journalistische, redaktionelle Perspektive und andererseits eben die Expertise, die unsere Branchenexperten mitbringen. Und das sind Leute, die kommen aus Agenturen, das sind FreelancerInnen, das sind Menschen, die super spezialisiert in ihren Themen drin sind. Das ist das, was die Academy leisten kann. Dann für die Design Business Days gibt es nochmal so ein bisschen anderen Anlass. Und der hat damit zu tun, dass sich die Branche gerade wahnsinnig schnell verändert und wir nochmal ganz neu sichtbar machen müssen, was Design eigentlich kann. Und das merken wir gerade in den Gesprächen mit Auftraggebenden, also Unternehmen in der Regel, dass gerade sehr, sehr viel mehr drauf geguckt wird, wie effizient eine Agentur ist und wie schnell es gehen kann und vor allem, wie viel es kostet. Wir finden, dass es da mehr Austausch braucht, also dass es auch ein Format braucht, wo sich Agenturen und Auftraggebende begegnen können und wo dann aber vielleicht auch mal die Illustrationsbranche oder die FreelancerInnen noch eine Stimme haben, weil das in letzter Zeit untergeht. Unsere Design Business Days sind da so ein bisschen die Antwort darauf und gleichzeitig merken wir aber auch, dass es unfassbar schwierig ist, diese Gespräche anzuleiern. Also wir gehen wirklich persönlich auf Menschen aus Unternehmen teilweise zu und laden die zu den Design Business Days ein, damit wir da diese Diskussion zustande kriegen. Das funktioniert, das ist redaktionsseitig mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Also es ist auch wieder eine neue Herausforderung, die wir uns da selber gebaut haben.
Es ist, wenn man deinen eigenen Weg betrachtet, du bist ja relativ lange schon, wie du sagtest, bei der Page.
3,5 Jahre sind das jetzt. Also gar nicht mal so lange.
Nee, so lange nicht. Aber die Frage ist, also wie, du hast vorhin gesagt, wie du ungefähr über diese Praktika und dieses Coden und so weiter, haben wir so ein paar kleine Splitter gehört, aber wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Ich meine, du machst das, was du jetzt machst, also in der Sicht von außen, ja sehr gut, also musst du es ja irgendwie gelernt haben oder du hast es irgendwie steckt in dir drin, ich weiß nicht. Also wie bist du da hingekommen, wo du heute bist und welche Herausforderungen stecken da drin?
Also, ich habe Kommunikationsdesign studiert, ganz klassisch, in Konstanz am Bodensee. Das hört man mir nicht so wirklich an, aber ich komme ja aus dem Süden. Dann habe ich 2 Stationen in verschiedenen Agenturen durchgemacht. Das war einmal eine sehr, sehr kleine Agentur in Konstanz noch und dann eine etwas größere Agentur in Frankfurt. Die 2. Agenturerfahrung war nicht so wahnsinnig gut. Also ich bin da sehr ins kalte Wasser geworfen worden und es gibt Tage, da bin ich da super dankbar für, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe, und andere, wo ich mir denke, okay, ich wünsche niemandem so einen Einstieg in die Branche.
Okay.
Ich habe mich da relativ schnell wegbeworben und ich bin bei Page eigentlich vorrangig deshalb gelandet, weil eine Freundin aus dem Studium mir weitergeleitet hatte, dass da eine Stelle offen ist. Und ich habe super viel und gerne schon immer geschrieben. Das war eher so hobbymäßig. Und ich habe mich bei Page beworben, ohne da viel zu erwarten. Und tatsächlich wurde es das dann aber. Und das hat auch nur deshalb funktioniert, weil die Page-Redaktion mich angelernt hat. Das finde ich ist auch irgendwie ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Dadurch, dass man da so viele verschiedene Kompetenzen braucht, war die Erwartungshaltung irgendwie relativ gering, dass man jemanden findet, der schon alles kann. Das heißt, es war irgendwie klar, ich habe die Expertise im Design, ich finde mich da zurecht, ich habe das Vokabular dafür und vielleicht ein kleines Talent fürs Schreiben. Und den Rest kann man mir beibringen. Das hat offensichtlich funktioniert. Aber die Entwicklung jetzt, so in den letzten 1,5 Jahren, war schon wahnsinnig schnell. Also ich bin Anfang 2024 zusammen mit Astrid Umbreit in die Chefredaktion gekommen, als unsere ehemalige Chefredakteurin in Rente gegangen ist oder sich zumindest zurückgezogen hat, sagen wir es so. Ich glaube nicht, dass sie jemals wirklich fertig sein wird, weil das ist einfach nicht ihre Art. Aber das hieß, dass wir da sehr, sehr zügig in unseren Rebranding-Prozess reingestolpert sind. Und uns da auch sehr schnell zusammenfinden mussten. Und das ist natürlich nicht leicht. Also wir haben da viel in sehr kurzem Zeitraum gelernt. Und seit Anfang diesen Jahres, seit Anfang 25, bin ich jetzt alleinige Chefredakteurin. Und wir sind im Team auch nochmal deutlich geschrumpft. Da sind viele Dinge, die ich erst noch lernen muss. Also gerade das Führungsthema ist für mich jetzt nicht komplett neu, aber es ist natürlich was völlig anderes, wenn man auf einmal in der Führungsebene sitzt über Menschen, mit denen man sonst eigentlich auf einer Ebene zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das Problem haben aber viele Menschen, die da so reinwachsen. Ich habe ein wahnsinniges Problem damit, weniger im Doing, wie es so schön heißt, zu sein. Also ich mache gefühlt weniger und gleichzeitig mache ich viel, viel mehr. Was für mich gerade so eine Riesenherausforderung ist, ist nicht zu viel zu machen. Also nicht zu viel auf einmal zu machen und ab und an auch mal Dinge liegen zu lassen. Das fällt mir schwer, weil es einfach unglaublich viel zu tun gibt. Und wir sind unglaublich weniger. Das heißt, es hört auch nie so wirklich auf.
Du hast ja, also die gesamte Korrespondenz, die wir jetzt hatten, oder eben auch das Gespräch selbst, zeigt ja, dass du sehr kommunikativ, sehr sicher bist. Ist ja auch so ein Punkt, also man muss ja kommunizieren können.
Ja.
Und,
ja, und man muss auch so ein bisschen die gestalterische Kompetenz, die wir alle brauchen, nämlich das sich selber und die eigenen Ideen verkaufen können, haben. Man muss das Ganze in so einem Business-Kontext können. Also die Menschen, mit denen ich da im Verlag zu tun habe, das sind Leute, die kommen nicht aus dem Journalismus, die machen dann vielleicht BWL oder so oder Marketing oder Eventmanagement, und du musst bei denen wirklich sehr klar sein in dem, was du brauchst und willst, und das sind großartige Menschen, die auch wirklich Bock haben auf Page, aber man muss wissen, was man möchte und das auch kommunizieren können.
Was ist denn dein formeller Titel? Also es ist ja jetzt ein Konzern, in dem die Page untergebracht ist. Was ist dein offizieller Titel?
Mein formeller Titel ist Chefredakteurin und Herausgeberin.
Mhm.
Ganz offiziell habe ich mir dazu aber noch packen lassen die Brandstrategin, weil ich das wichtig fand, weil ich bin in erster Linie Designerin. Ich würde mich mittlerweile auch als Journalistin bezeichnen, aber ich bin zuerst Designerin, und diese Strategiethemen sind auch die, bei denen ich gerade am meisten Zeit verbringe und die auch super wichtig sind. Weil so gerne ich gerade ins Gespräch gehe und tatsächlich auch mal zwischendurch schreibe oder Formate entwickle, es geht in erster Linie jetzt darum, wie wir Page aufstellen, und das ist für mich ein Designjob.
Und wenn ich jetzt mal sozusagen deinen persönlichen Schwerpunktthemen frage, also was sind denn für dich in dieser Funktion, die du jetzt hast, die ja anspruchsvoll genug ist, die Themen, die du auf jeden Fall treiben willst, wo ich dich irgendwie heute Nacht um 4 anrufen könnte und du sagst, das interessiert mich?
Vorrangig ist es die Entwicklung unserer Branche und wie wir uns auch jetzt im Moment aufstellen. Also wir sprechen sicher noch über KI, aber es ist für mich einfach gerade das Thema, was mich auch dann wach hält. Also ich glaube, du müsstest mich gar nicht wach klingeln, ich wäre dann schon wach.
Okay.
Ich denke gerade sehr viel darüber nach, wie wir sichtbar machen können, was Design eigentlich kann, weil wir gerade wieder so eine Grundsatzdiskussion führen müssten. Und im Moment verlieren wir uns total in, welches Tool ist jetzt irgendwie gerade spannend. Also ich will, dass wir Design wieder eher so auf einer gemeinschaftlichen Branchenebene diskutieren. Und das ist, finde ich, auch eine Aufgabe, die wir eben bei Page haben, dass wir diese Diskussion nochmal vorantreiben und dass wir da aber auch mitreden. Ich glaube, es war sehr, sehr lange für auch Fachmedien, aber vor allem für größere Medien eben so ein gewisses Neutralitätsgebot. Und ich finde, dass wir als Fachmedium da aber nochmal eine andere Freiheit und auch eine Verantwortung haben, uns zu positionieren. Und das ist was, wo ich gerade sehr viel dran arbeite, weil das auch nicht ohne Kritik einhergeht. Also in der Branche gibt es sehr, sehr viele verschiedene Bedürfnisse und Wünsche, wie Page zu sein hat. Am Ende liegt die Entscheidung aber bei uns als Redaktion und ich muss gucken, dass ich einerseits dem gerecht werde, was es da in der Branche gerade braucht und andererseits auch schauen, dass wir als Marke uns so aufstellen, dass wir dahinter stehen und Lust haben, für Patch zu arbeiten.
Das ist ja auch der Grund, also wieso ich jetzt weder vom Deutschen Design Club aus noch von mir aus sage, irgendwie, ich würde gerne haben, dass ihr Folgendes macht, sondern wirklich einfach fragen, was ist mit euch los, was ist mit dir los? Das ist ja schon interessant genug. Also ich habe zu diesem Thema KI, ich meine, das Future Project von Matthias Hawks und Genossen da, die verwenden ja diesen Begriff der künstlichen Dummheit gerne, einfach zur Abgrenzung von dem, was wie so als selbstverständlich als künstliche Intelligenz, als sei das irgendwas. Es ist natürlich vieles von dem, was als künstliche Intelligenz verkauft wird, ist wirklich künstliche Dummheit. Und anderes ist unglaublich wichtig, also es ist sehr Kreativitäts, also fördernd. Und ist auch nicht mal fies, also im Sinne von irgendwie ausgelesenen Copyright-Fragestellungen. Also das wäre jetzt für mich so eine Frage, so eine ganz grundsätzliche Frage zwischen diesem künstliche Dummheit, wenn ich mal den Begriff verwende, und künstlichen Intelligenz. Also wo positioniert man sich da? So schon gerade so angefangen, eine Antwort darauf zu geben, indem du sagst, ihr müsst eine allgemeinere Aussagen machen, die nicht am Tool oder an, keine Ahnung, oder an irgendeinen neuen Bug im Tool irgendwie hängen, sondern etwas Größeres betrachten.
Ich glaube, KI kann uns auf vielen Ebenen unterstützen. Die sind aber in der Kreation aktuell, finde ich, gerade noch sehr vermischt. Also im Moment wird viel dieser Begriff Effizienz verwendet, den ich super schwierig finde in dem Kontext. Und es stellt sich dann eben wieder die Grundsatzfrage, bewerten wir beim Design rein den Output? Also geht es uns um das, was am Ende veröffentlicht wird? Geht es da um ein Bild oder ist es ein Logo? Ist es eine Brand? Oder geht es uns eigentlich auch um den Prozess und darum, dass der ja super viele wichtige Fragen stellt? Also wir haben in den letzten Jahren, finde ich, so eine Entwicklung erlebt, wo das Design immer mehr in Richtung Strategie gegangen ist. Und es war ja eine Entwicklung, die von vielen auch super positiv begrüßt wurde, weil gefühlt dadurch der Stellenwert von Design halt nochmal ein anderer wurde. Und ich finde, man merkt das jetzt ganz stark, da wo das nicht angekommen ist, ist Design jetzt wieder in so einer reinen Dienstleisterhaltung. Ja. Es geht ganz viel darum, wie viel Bildmaterial zum Beispiel man in möglichst kurzer Zeit und möglichst günstig produzieren kann. Und ich finde, das ist es eigentlich nicht. Also das sind wir nicht mehr. Und gleichzeitig fördern wir aber selber diese Diskussion. Also gerade einige große Agenturen, die auch selber viel mit KI entwickeln, tragen dazu bei. Und natürlich findet da so eine gewisse Aufklärung statt. Die ist aber sehr einseitig und sehr effizienzfokussiert. Und ich frage mich, ob das die richtige Diskussion ist. Also ich führe da auch gerade viele Gespräche mit unterschiedlichen Menschen drüber. Und was ich immer wieder sehr bewegend und bezeichnend finde, ist, dass es da einfach eine Agenturperspektive gibt und es gibt eine Freelance-Perspektive und die sind extrem unterschiedlich. Also die Agenturen sind zum Großteil jetzt angekommen, so in ihrem, wie sie KI nutzen. Und das ist auch eine relativ bequeme Position. Und im Freelance-Bereich, gerade Illustration und Fotografie, herrscht völlige Weltuntergangsstimmung. Und ich finde, dass wir auch als Page da in der Verantwortung sind, diese Leute zusammenzubringen, weil ganz oft sind ja Agenturen in der Position, dass sie wie so eine Schranke zwischen Auftraggebenden und den Illustratoren und Fotografinnen funktionieren. Das heißt, die sind auch in der Verantwortung. Und das ist ein Thema, was mir eigentlich wichtiger ist als künstliche Dummheit oder Intelligenz. Geht erstmal darum, wie wir damit umgehen wollen.
Ich habe es ja etwas provokant daran aufgehängt, also weil wir haben über das Thema natürlich auch schon x-mal gesprochen. Also eines der Gespräche, die wir hier hatten, war mit Jan Schwocho und Tim Leifenberg, also die eben als klassische Illustratoren oder Visual Journalists da eben besonders in Mitleidenschaft gezogen werden durch die Möglichkeiten, die in der KI enthalten sind, gerade für Darstellung von Statistiken und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, die ist überhaupt nicht vergleichbar vom Zeitaufwand her. Und das, was letztlich, also aus allen meinen Gesprächen, die ich jetzt dazu geführt habe, auch mit Christoph Grünberger von Jung von Matt, den haben wir auch demnächst wieder hier im Programm zu KI, geht es eigentlich darum, wie kann es möglich werden, dass DesignerInnen eben zu Kuratorinnen von Maschinen werden, sag ich mal so. Und dadurch eben auch ihre Wertschöpfung aufrechterhalten können und gleichzeitig eben trotzdem Gestalterinnen bleiben. Also diese ökonomische Grundlage ist, Maschinen zu kuratieren, und die relevante Differenz ist eben die Kreativität durch eben eigene wilde Kreativität auch voranzubringen. Und das finde ich eigentlich den Punkt, der mich interessiert.
Durch den Skill irgendwann zu wissen, wann man vielleicht die KI nicht einsetzt. Ja. Also auch da, wo sie nützlich sein könnte, sich diesen Raum freizuhalten, auch zu entscheiden, das aktiv mal nicht zu tun oder an anderer Stelle zu tun. Ich glaube nämlich, dass gerade ganz viel so dieses ganz oder gar nicht Denken existiert. Natürlich. Und ich glaube, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Im Moment geht es eher darum, uns klar zu sein in dem, was wir können und was Design auch ausmacht. Und wenn wir das wissen, dann ist eigentlich fast egal, ob wir KI benutzen oder nicht.
Genau, ich meine, ich bin jetzt alt genug, um eben auch diese DTP-Revolution, Anführungszeichen, noch mitgekriegt zu haben, also wo es eben auch so eine Weltuntergangsstimmung gab. Und was ist danach passiert? Danach sind die Agenturen und die Freelancer-Büros gewachsen, und zwar ziemlich rasant. Es war nicht so, dass die Jobs verloren gegangen sind, aber auch damals sind eben die Preise runtergegangen. Und das ist ein Thema, das man eben jetzt, also meiner Meinung nach, ins Zentrum stellen sollte, viel mehr als bisher. Jetzt nicht irgendwie kann das Design mit KI überleben, sondern da gibt's natürlich auch Strategien, sondern wie gelingt es eben, da die Stundenpreise, die Tageshonorare eher zu erhöhen, statt zu senken.
Ja, und das ist wieder so eine Wertefrage. Bezahlt man das, was am Ende rauskommt, oder bezahlt man die Stunde, die jemand daran arbeitet?
Ja.
Weil mit der kreativen Intelligenz, die Menschen haben, kommt ja auch eine gewisse Expertise einher, und die muss man bezahlen. Also es ist ja wichtig, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen, nur weil wir Dinge jetzt vielleicht schneller tun können.
Gut, aber wir kommen jetzt auch schon zum Ende von unserem Gespräch, obwohl ich das eigentlich gar nicht abbrechen möchte. Wir haben ja immer diese Abschlussfrage, die du ja kennst, nämlich irgendwie, was ist gut? Ich war gespannt, was du da zu sagen hast.
Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Ich versuche es kurz zu fassen. Design ist für mich dann gut, wenn es im Hinterkopf behält, für wen es gemacht wurde, aber auch von wem. Weil die Urheberschaft wird am Ende das sein, was uns in Zukunft von KI unterscheidet.
Ja, ich glaube, also du unterscheidest dich auf jeden Fall ziemlich von KI.
Ich hoffe doch.
Naja,
mal gucken, ob mich KI irgendwann klonen kann. Im Moment wäre ich ganz froh um einen Anne-Klon.
Ich danke dir ganz herzlich, dass wir miteinander sprechen konnten, und ich fand es wirklich sehr schön.
Ich danke dir. Das war ein tolles Gespräch.
Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit der Page Chefredakteurin Anne Kaiser. In der kommenden Folge dann gibt es eine Premiere. In Zusammenarbeit mit der World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026 bringen wir den ersten WDCast. WDC steht für World Design Capital. Die WDCasts werden vertiefende Einblicke schaffen, spannende Diskussionen und Positionen zum Motto des Projekts Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life, und natürlich Infos zu den geplanten Projekten. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.